Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 479 des Computer Club 2 Audiocast. Ich begrüße alle ganz herzlich, die uns zuhören, auch unsere 17-jährige Zuhörerin. Die hatte sich auf meinen letzten, vielleicht ein bisschen merkwürdig formulierten Hinweis darauf, dass wir zwar auch weibliche Zuhörerinnen haben, 5% laut unserer Statistik, einige haben sich mal gemeldet, die grüße ich auch ganz herzlich. Eine Dame war dabei, die uns immer abends im Bett hört, zum Einschlafen. Ob das ein Kompliment ist, weiß ich nicht. Und jetzt hat sich eine 17-Jährige gemeldet. Finde ich also ganz erstaunlich, dass jemand im so jungen Alter zuhört, was wir tun und auch wohl zusieht, was wir machen. Ich habe mit dem Kollegen Back darüber gesprochen und ich werde, wenn ich wieder zurück bin, erstmal bin ich wieder auf einer Reise, vielleicht mal sehen, ob ich mit der jungen Dame in Kontakt treten kann, ob wir sie vielleicht mal zum Gespräch hier reinbekommen, denn was mich besonders interessiert ist, was sie besonders interessiert. Vielleicht können wir ja unsere Themen auch ausweiten auf Jugendliche, die meiner Meinung nach für uns eigentlich fast verloren sind, weil sie ja doch andere Interessen haben. Und dennoch ist es auch wichtig, dass wir ihnen helfen, auf Themen aufmerksam zu werden, die für sie und ihre Zukunft wichtig ist. Deswegen, ich will es versuchen. Das erste Thema, da möchte ich mal zurückgreifen. Ich habe berichtet über diese Aktion, die Aftergets nur noch bar zu zahlen. Das war kein Aufruf dazu, jetzt die Zahlung zu verweigern. Das geht sowieso nicht, denn die Zahlpflicht besteht ja auch weiter. Sondern ich war nur, um mal ganz klar zu sagen, wir haben ein gesetzliches Zahlungsmittel. Und das ist der Euro und sonst nichts. Alles andere braucht keiner anzunehmen. So ganz klar geht das gar nicht aus dem Bankengesetz hervor, ob nun wirklich jemand den Euro annehmen muss. Nur wenn ich jemandem Geld gebe für irgendeine Leistung, dann kann der sagen, nö, dir verkaufe ich nichts, ich will kein Geld. Ich hätte lieber Gold oder ich hätte lieber eine Kiste Bananen oder sonst was. Ist seine Sache. Und dann kann ich sagen, bist mir zu doof, gehe ich woanders hin. Ist meine Sache. Aber wenn ich verpflichtet bin, etwas zu bezahlen, und das ist ja hier bei der GEZ, diese Zwangsgebühren so, oder beim Finanzamt, dann sieht die Sache anders aus. Beim Finanzamt haben wir klare gesetzliche Regelung, da muss ich überweisen. Da kann ich nicht hingehen und kann sagen, hast du Geld, bin ich jetzt steuernlos. Nee, das geht nicht. In anderen Fällen ist das nicht so einfach. Das ist vielleicht auch juristisch, habe ich auch schon gesagt, nicht hundertprozentig geklärt. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es ja auch gar nicht praktikabel ist. Stellen wir uns mal vor, wir beziehen irgendeine Zeitung. So, und der Verlag bietet mir an, jetzt kannst du überweisen oder auf Rechnung oder dies. Und ich sag, nee, ich will bar zahlen. Frage ich mich, wie blöde ist denn das? Soll ich jetzt zu dem Verlag fahren, der vielleicht in Hamburg sitzt? Nee, die Zeitung gefallen mir meist nicht. In Stuttgart sitzt und soll dort jeden Monat da ein paar Euros hinbringen? Das geht ja gar nicht. Denn im Gegenzug kann ich nicht verlangen, dass der an meinem Heimatort, vielleicht auch noch an meinem Haus irgendwo, einen Kasten hinmontiert, wo ich mein Geld einwerfen kann. Und zwar für jeden Bezieher dieser Zeitschrift einzeln, damit er es auch auseinanderhalten kann. Sie sehen, es ist eigentlich gar nicht machbar, gar nicht möglich. Das heißt, diese Überweisungsgeschichte ist in dem Fall das einzige Mittel. Wenn nun alle nach Köln fahren würden, raus nach Widdersdorf zur Aftergets, da reichen die Parkplätze nicht aus. Und wer soll denn das alles machen? Und vor allen Dingen, was würde uns das kosten, wenn jemand von Rügen aus nach Köln fährt? Das geht ja alles gar nicht. Es ist ja nur ein Gedankenexperiment, was passiert. So, und wenn ich jetzt wirklich die Aftergets zwingen würde und sagen, hier nimmst du Geld, Da sehe ich schon, ich hatte es ja eigentlich vor, nach der letzten Fernsehproduktion von Düsseldorf in Richtung Westerwald, da einen Schlenker zu machen, da hinzufahren, aber dann war mir der Verkehr zu dicht und zu dick und es hätte ja an dem System auch nichts geändert, außer die zu ärgern, vielleicht hätte ich mich auch geärgert, ich habe es sein lassen. Wenn ich jetzt da hinfahre und sage, hier nimmst du Geld und die verweigern das, dann habe ich natürlich eine Situation, da könnte ich mich darauf berufen und sagen, ich habe meine Bringpflicht erfüllt, die wollten das nicht und jetzt kannst du mir das holen, ich komme nicht nochmal. Nur unterm Strich gesehen ist es albern, es ändert auch nichts daran, dass wir diese quasi Steuer bezahlen müssen, dass es ein Zwangsgeld ist, dass eigentlich die Länder zuständig sind, dass das aber hier und so weiter. Das wissen Sie alles selbst. Also nochmal, ich habe nicht dazu aufgerufen, diesen Blödsinn mitzumachen, weil es ist nicht praktikabel und Sie haben hinterher mehr Arbeit und mehr Ärger, als die ganze Sache, der ganze Spaß einbringt. So, ein anderer Spaß, der gar kein Spaß ist. Ich wollte noch mal ganz kurz auf die Vorratsdatenspeicherung eingehen. Sie ist ja nun beschlossen und die SPD, da rumort es ja ganz kräftig, weil der Chef in eine andere Richtung will als die Basis. Aber man will sich nun auch die Koalition nicht kaputt machen. Deswegen wird da gekuscht, auch mit Murren. Gut, das politische Seite will ich gar nicht näher beleuchten. Das können Sie jeden Tag in Radio und Fernsehen und irgendwelchen anderen Berichten hören und sehen. Nur, dass Deutschland hier einen Alleingang wagt, das ist gewagt. Denn eigentlich sollte hier eine Lösung auf EU-Ebene kommen und daran wird ja auch gearbeitet. Warum aber jetzt der Heiko Maas, der ja eigentlich aus dem linken Flügel der SPD gekommen ist und der das er eigentlich gar nicht wollte und auch lange genug verzögert hat, jetzt Druck bekommen hat von der Union, Thomas de Maizière zum Beispiel, und von seinem eigenen Parteichef, Sigmar Gabriel, das letztendlich umzusetzen, das erschließt sich mir noch nicht so ganz, aber auch hier sind wahrscheinlich wieder Ränkespiele, da möchte sich einer stark machen für die nächsten Wahlen oder irgend sowas. Kommen wir aber mal auf das eigentliche Thema zurück. Was ist nun eigentlich beschlossen worden? Es soll 10 Wochen lang gespeichert werden, wer mit wem wie lange telefoniert, SMS austauscht oder im Internet surft, was er sich ansieht, wie lange er wo ist und von welchem Anschluss aus. Dann soll 4 Wochen lang gespeichert werden, die Mobilfunkdaten. Wer von wo mit wem wie lange telefoniert. Die Daten des E-Mail-Verkehrs sollen vorerst mal nicht erfasst werden. Und die Kommunikationsinhalte, also Telefonate, werden auch nicht aufgezeichnet. Nur die sogenannten Metadaten. Also alles, was oben drüber ist, nicht der Inhalt. Ist genauso, um es mal griffig zu formulieren, wenn Sie, früher hat man Briefe verschickt, es würde der Briefumschlag, der würde aufgehoben, aber nicht der Brief, der innen drin ist. Am Briefumschlag kann man sehen, Absender, Empfänger, wo aufgegeben, all diese Sachen, aber nicht der Brief selbst, wenn wir es glauben wollen. Ja, das glaube ich zum Beispiel. So, und jetzt ist die Überlegung, dass das hier aus parteipolitischem Kalkül oder machtpolitischem Kalkül nach meiner Meinung durchgeprügelt werden soll, ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, was bringt es denn? Wir haben überhaupt keine Nachweise, dass so etwas, solche Überwachungsaktionen, irgendwelche Verbrechen behindern würden. Es gibt keine Beweise, es gibt keine Fälle, gar nichts, sondern man sagt einfach, wenn wir das machen, dann können wir Dinge verhindern, die bisher auch nicht passiert sind. Das ist eigentlich das Blöde daran. Dazu kommt natürlich noch etwas. Man kann und darf ja auch gar nicht alle überwachen. Und das hat man auch ganz klar ausgenommen, ist auch in Ordnung so. Also Apotheker, Abgeordnete, selbstverständlich. Was hatten Sie denn gedacht? Journalisten, Rechtsanwälte, Seelsorger, Ärzte und so weiter, die dürfen nicht überwacht werden. Ja, verdammt mich nochmal, wie macht man das denn? Gut, bei Seelsorgern ist klar, die Rufnummern und so, das ist bekannt, die werden von vornherein ausgeschlossen. Aber alle anderen Kommunikationen werden gespeichert. Und nur dann, wenn man die auswertet und während der Auswertung feststellt, dass diese Daten zu einer Berufsgruppe gehören, die ausgenommen sind, nur dann dürfen sie nicht verwendet werden. Die müssen noch nicht mal gelöscht werden, die dürfen nicht verwendet werden. Wer glaubt das denn? Also wer das glaubt, der zieht sich auch die Hose mit der Kneifzange an. Bitteschön, das so kann es ja gar nicht sein. Also das ist ein Pseudoschutz für irgendwelche Berufsgruppen und wir wissen genau, wenn der Staat Daten haben will, dann geht er daran. Und auch wenn er geklaute Daten kauft, was wir an den Steuer-CDs sehen. Apropos Steuer-CDs, was gar nicht so in die Öffentlichkeit gedrungen ist, in diesen Vorratsdaten, Speicherungsgesetz. Ach, das heißt übrigens nicht mehr so. Ja, wir haben ja auch kein Mautgesetz, sondern das ist ja Verkehrsinfrastrukturabgabe und diese Vorratsdatenspeicherung, die heißt jetzt Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten. Ja, ist also keine Vorratsdatenspeicherung mehr. Kommen wir aber darauf zurück, was jetzt die nächste Sache damit zu tun hat und warum die da reingeschrieben worden ist, das weiß ich nicht. Es soll unter Strafe gestellt werden, dass man unrechtmäßig erlangte Daten ankauft oder veröffentlicht. Das heißt, das, was Snowden gemacht hat, wenn eine Zeitung die Daten ankauft, das ist unter Strafe gestellt. Wenn sie die veröffentlicht, auch wenn sie geschenkt bekommen hat, wird unter Strafe gestellt. Ich frage mich, kann das wahr sein? Eigentlich nicht. So, und der Klops, der kommt aber noch. Staatliche Stellen sind von dieser unter Strafestellen ausgenommen. Das heißt, der Staat nimmt sich heraus, irgendwo geklaute Daten kaufen und verwenden zu können und verbietet das seinen Bürgern. Kinder, ihr habt einen an der Waffe, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieses Gesetz kann so nicht kommen. Entweder der Staat lebt Moral und Recht vor, und ist auch das Vorbild, nicht so wie bei geklauten CDs kaufen oder so. Oder das Ding geht sowieso in die Hose. Aber in die Hose gehen wird alles in dieser Richtung auch, denn warten Sie mal nach dem Jingle. Wir haben in der letzten Fernsehsendung einen Gast gehabt im Studio, der hat uns die Trutzbox vorgestellt. Und der Herr Sauer, ich habe im Vorfeld lange mit ihm telefoniert und habe auch dann mit ihm vor Ort noch gesprochen. Wir waren ein bisschen früher im Studio, hatten da auch noch Zeit. Aber das, was wir im Vorfeld besprochen haben, was auch nicht so vollständig in dem Beitrag herauskam, den hat der Wolfgang Back gemacht, dieses Gespräch mit dem Herrn Sauer. Der hat da immer eine andere Richtung, in die er geht als ich. Das will ich aber jetzt hier mal nachholen. Es geht um die Firma Comidio, comidio.de. Und diese Comidio, die stellen ein Produkt her, das nennt sich Trutzbox. Wir kennen von früher die Trutzburg und genau so etwas soll das sein. Es ist eine Hardware, da ist ein Hochleistungsserver drin. Und da läuft eine Software drauf und das Ding stöpsel ich quasi zwischen meinen Netzanschluss, der irgendwo im Keller oder sonst wo von der Telekom oder irgendeinem anderen Provider dahin an die Wand genagelt ist, und meiner internen Struktur. So, diese Trutzbox, was macht die nun? Nun, die filtert im Grunde genommen alles und ist in unendlich vielen Dingen einstellbar, programmierbar, justierbar, und die filtert den gesamten Verkehr, der bei mir hereinkommt. Und zwar kann ich über diese Trutzbox, die transparent ist, die sie also eigentlich nicht bemerkbar macht, im Internet spurenlos surfen. Das ist eine Technologie, die sehr, sehr interessant ist und die Tor überflüssig macht, Tor ist sie auch relativ langsam und knackbar. Die Trutzbox scheint erstmal nicht knackbar zu sein. Ich habe Sachen drin wie Kinderschutz zum Beispiel, den ich selbst einstellen, programmieren kann, der auch nicht umgangen werden kann von einem Kind. Ich habe eine Firewall drin mit Virenschutz und kann zum Beispiel E-Mail-Verkehr darüber durchführen. Aber ich glaube, ich fange einfach mal an. Vielleicht kennen ja einige Ghostery, das kleine Programm mit diesem kleinen Geister, welches Tracker, die überall drauf sind. Einige Zeitungen habe ich gesehen, da kommen da 20, 30 Tracker an, die alle irgendwelche Daten haben wollen und was sie haben wollen. Ja, das erfahre ich eigentlich gar nicht so unbedingt, was sie haben wollen. Nur Ghostery hilft mir, die eben zu blocken. Alle lassen sich übrigens nicht blocken. Habe ich mich gewundert, habe ich ausprobiert. Dann habe ich mal nachgeforscht. Ghostery wird von einer Firma, na, ich möchte mal sagen, so eine Art Werbefirma, kostenlos zur Verfügung gestellt. Und nun denken Sie bitte selbst weiter. Also Ghostery ist ein gutes Tool, funktioniert auch, aber was es blockt und ob es alles blockt, wissen wir nicht. Die Trutzbox protokolliert das aber und ich kann in die Trutzbox quasi hineingucken über ein Webinterface und bekomme jeden Angriff, jeden Tracker und das, was der Tracker anfordert, was er haben will, alles ganz genau aufgelistet. Ich habe da gestanden, als ich mir das Ding vorführen lassen habe, ich habe gesagt, das habe ich alles so noch nicht gesehen. Ich habe zwar Ghostery, ich habe zwar NoScript, ich habe zwar Adblocker, ach übrigens, Adblocker ist ja auch so ein Ding, auch so eine Firma, wenn ein Unternehmen sagt, ich möchte da Werbung schalten und zahlt Geld dafür, dann wird diese Firma von Adblock, diesem Plugin für Firefox, nicht automatisch in der Werbeliste da geführt und rausgenommen, sondern die Werbung kommt durch. Nur, dass wir mal darüber gesprochen haben. Haben wir ja schon mal, habe ich ja schon mal erzählt. Genauso wie Better Privacy, das ist ja für diese Super-Cookies von Macromedia, also von hinten angefangen. Flash Player, Flash Plugin, wenn Sie sowas auf dem Rechner installiert bekommen haben, von Macromedia, dann werden diese Cookies gesetzt auf Ihren Rechner. Das sind keine normalen Cookies. Sie sehen sie auch nicht normal, die löschen sie auch nicht normal, sie sperren sie auch nicht normal. Die kann man entweder nur mit dem Programm Better Privacy, das ist das einzige, was ich kenne, verhindern oder was man auch noch machen kann, es gibt ein verstecktes Verzeichnis auf Ihrem Rechner, das heißt dann Macromedia. Und wenn Sie das schreibgeschützt machen, nicht löschen, dann wird es nur angelegt. Wenn Sie das schreibgeschützt machen, dann können da keine Super-Cookies mehr hineingeschrieben werden. Das geht auch. So, aber all diesen ganzen Kram, wie sicher das ist, ob das alles geht, das weiß ich nicht und ich glaube es nicht und ich habe auch schon viele Dinge gesehen, die dennoch durchkommen durch diese Filter, durch diese Schutzwände. Bei der Trutzbox sieht es ganz anders aus, da kommt gar nichts durch. Sie haben einen Schieber, zur besseren Verständlichkeit der neudeutschen Slider. Damit kann man die Sicherheitsstufen einstellen und jede dieser 10 einstellbaren Stufen kann man aber auch selbst noch definieren, was, wann, wie, wo gemacht werden soll. Und damit sperren Sie letztendlich alles aus, wenn Sie wollen. Und ich habe eigentlich einen mehr als guten Eindruck von diesem Teil. So, kommen wir zum nächsten und zwar E-Mails. Wir wissen alle, sichere E-Mails gibt es nicht. Das will uns zwar die Industrie und auch die Regierung weismachen, aber das ist nicht der Fall. Eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben wir nicht. Das müssen wir selbst machen. Das ist relativ schwierig. Kaum einer macht es. Und das wäre mit der Trutzbox möglich. Absolut sicher, aber für jemanden, der auch eine Trutzbox hat. Denn die Trutzbox verschlüsselt meine E-Mail, die ganz normale E-Mail-Client, ich kann also weiterarbeiten wie bisher, vollständig, auch der Header, als heißt auch die Metadaten, die von anderen Verfahren nicht verschlüsselt werden können und dürfen, denn sonst wüsste ja zwischendurch überhaupt kein Rechner mehr, wo soll die E-Mail denn hingeschickt werden. So, bei der Trutzbox geht es, weil die diese Verwaltung selbst übernimmt. Wenn also noch jemand so eine Trutzbox hat, haben wir zwei einen absolut sicheren E-Mail-Verkehr. Denn es ist die komplette E-Mail, von Anfang bis Ende, verschlüsselt. Ich kann mir vorstellen, Firmen, vor allen Dingen auch Geheimdienste und ähnliche Dödels, die das jetzt hören, die werden sich mit Sicherheit darauf stürzen, denn damit kann man von Anfang zu Ende alles vollständig verschlüsseln und mitlesen kann jeder, aber verstehen kann keiner. Und das geht auch nicht über die normalen Wege, sondern die Verbindung wird direkt von Trutzbox zu Trutzbox aufgebaut. So, und das sind nur so ein paar Dinge, die mir dazu ein- und auffallen. Es kommt aber noch etwas, der Preis. Das Teil ist nicht billig. Ich habe auch gesagt, hier sag mal und so, aber die Hardware, die da drin steckt, kommt aus der Schweiz, wird für 199 Euro angeboten, aber das ist, obwohl sich das viel anhört, im Prinzip der Eigenkostenanteil an der Hardware. Dazu kommt nochmal 2x60 Euro für ein Abo. Sie können sich vorstellen, dass diese ganzen Tracker, Listen und so weiter laufend abgedatet werden müssen und viele andere Dinge ebenso. Und die kann man und muss man nur im Abo erwerben. Also nackt wird die Hardware nichts verkauft, denn da würde die Firma Comedia gar nichts dran verdienen. Deswegen kommt die Dienstleistung dazu. Und man muss mindestens für 2 Jahre abonnieren. So sind wir also auf 319 Euro für die Sicherheit, die das Gerät bietet. Ist der Preis absolut gerechtfertigt. Nach dem Ablauf kann man entweder das Abo erweitern oder man sagt, na ja, jetzt lassen wir die Sache eben weiter so laufen, wie sie ist. Dann kommen neue Tracker dazu und da kann ich eben dann bin ich dagegen nicht mehr geschützt oder ich kaufe eben weiterhin ein Abo. Ich weiß, es ist ein relativ hoher Preis, aber ich habe geplant, ich hole mir einen Vorschuss auf mein Weihnachtsgeld und schaffe mir so einen Teil an. Ich habe nichts Sicheres gefunden im Internet, was besser ist. Ich kann meine ganzen Ghostery, NoScript, Adblock, Better Privacy und den ganzen Krempel weglassen, weil viele doch nicht damit zurechtkommen. Wenn ich irgendwo nicht draufkomme auf irgendeine Seite, gehe ich einfach über das Webinterface, es gibt normales Bediener und ein Admin-Interface, auf die Trutzbox und sag, also hier, der darf das, die merkt sich das, beim nächsten Mal muss ich nicht mehr machen. Das gilt dann natürlich auch für alle Rechner in meinem Netz, weil ich ja nur eine Trutzbox nach draußen habe. So, und für mich ist es eigentlich die Sensation überhaupt, dass jemand den Mut hat, so etwas zu machen und dass jemand die Idee hat, das auf eine unabhängige Hardware-Plattform zu bringen. Und das ist die einzige Antwort gegen den Überwachungswahn, der existiert und der noch viel stärker werden wird. Für alle die unter Ihnen, die sagen, das kann ich mir im Moment nicht leisten, gibt es ein kleines Trostpflaster. Herr Sauer hat mir gesagt, dass er, sobald die Sache angelaufen ist und Zeit und sowas da ist, versuchen wird, die Software, die in dieser Box läuft, was ja eigentlich die große Leistung der Firma Comedia ist, denn die Hardware wird in der Schweiz gekauft und nur bei Comedia zusammengebaut. Aber die Software will man portieren auf einen Raspberry zum Beispiel und die soll eventuell sogar frei sein. Und damit dann jeder so etwas auch selbst aufbauen kann. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Das wird also dieses Jahr nichts, nächstes Jahr vielleicht, eventuell übernächstes Jahr. Man will also wirklich versuchen, dass man die breite Masse dazu in die Lage versetzt, die eigene Privatsphäre zu schützen. Und das ist so lohnenswert, lobenswert, erwähnenswert, da ich ganz lange darüber geredet habe. Sie merken, ich bin begeistert, ich habe das Ding gesehen, ich habe den Herrn Sauer gesehen, ich habe mir das alles angesehen, ich werde mir das Ding beschaffen. Was Sie machen, ist Ihre Sache. Im Internet muss auch Geld verdient werden, ist schon klar. So, jetzt habe ich ja schon mal darüber berichtet, dass mir aufgefallen ist vergangenes Jahr, dass einige Anbieter, dazu gehörte unter anderem auch Amazon, unterschiedliche Preise machen. Die gucken nach, kommt der über einen Computer, über einen Computer zu Hause bei sich oder ist der mobil da? Und oft war es so, dass mobile Angebote teurer waren, zum gleichen Zeitpunkt, der gleiche Artikel, den gleichen Anbieter, als die man von zu Hause vom großen Rechner aus gemacht hat. Das heißt, es lohnt sich also immer zu gucken, nicht von unterwegs einen Schnellschuss, sondern erstmal zu Hause in Ruhe zu gucken. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass viele Händler eine recht unseriöse Praxis an den Tag legen. Die kassieren also für Versandkosten überhöhte Gebühren, um den Preis ihres Produktes besser dastehen zu lassen. Und andere Händler kassieren fürs Bezahlen. Das heißt, wenn sie bezahlen wollen, sie müssen ja, dann... Obwohl der Gesetzgeber in Deutschland vorschreibt, dass mindestens eine Zahlart kostenlos sein muss, machen die das eben nicht so. Sehr oft wird Lastschrift nicht angeboten und Kauf auf Rechnung. Gut, das kann ich gut nachvollziehen. Wenn da jemand irgendetwas bestellt, man weiß nicht, wer es ist, gar nichts und schickt etwas auf Rechnung und bekommt kein Geld, hat man nur Ärger und Verluste. Das kann ich verstehen. Lastschrift kann ich nicht verstehen. Weil Lastschrift eigentlich die beste Lösung ist. Warum? Gut, PayPal muss der Händler dafür bezahlen. Ich merke es ja auch bei Spenden, die bei uns ankommen. Möchte mich übrigens bedanken. Der letzte Aufruf hat doch dazu geführt, dass einige so lieb und freundlich waren und haben gespendet. Dafür herzlichen Dank. In der Fernsehsendung habe ich es ja auch gemacht, in beiden übrigens. Und Lastschrift kostet nichts, weil der Händler zieht das Geld vom Konto ein. Und man hat den großen Vorteil, wenn mir das nicht passt, weil viele Leute haben Angst und sagen, gebe ich meine Kontodaten her und irgendjemand holt sich das dann. Innerhalb von 8 Wochen kann ich das Geld zurückholen. Darf man natürlich nicht betrügerisch machen, dann kommt der Händler doch und verhaut einen, zumindest mit dem Anwalt oder mit dem Gericht. Aber das ist nicht das Risiko und da braucht man keine Angst davor zu haben, das ist für mich immer noch das Sicherste und für beide Seiten das Billigste. Dann verdient kein PayPal daran, die sich ja normalerweise einiges abzwacken. Aber auch wenn ich mit Kreditkarte zahle, das geht zum Teil auch über PayPal, zum Teil direkt. Einige Händler, das sieht man auch in den Angeboten im Internet, die schreiben unterschiedliche Preise hin für unterschiedliche Zahlweisen. Und das geht bis zu 5 oder 10 oder gar 15 Euro hoch, je nachdem, wie man zahlt. Das ist einfach unverschämt. Das geht einfach nicht. Ich habe jetzt in Presseberichten gehört und gelesen, dass wohl Reiseveranstalter zum Teil bis zu 30 und einige sogar bis 100 Euro, unglaublich, 100 Euro zusätzlich kassieren, wenn man kurzfristig noch irgendwo etwas bezahlen will, irgendwas überweisen will. Also, Sie sollten aufpassen. Erstens, nicht unbedingt mit dem Dattelfon von unterwegs schnell etwas bestellen. Wenn Sie das Geld nicht so locker haben, sondern warten, bis Sie zu Hause sind, nehmen den großen Rechner, vergleichen, gucken da. Oft ist es billiger, wenn man nicht mobil arbeitet, nicht mobil bestellt. Und das Zweite ist, kaufen Sie bei keinem Händler, der dafür, dass Sie Geld bezahlen, auch noch Geld kassieren will, damit er das Geld annimmt oder was auch immer. Das sind versteckte Kosten und das sind miese Tricks. Und kaufen Sie auch bei niemandem, der Ihnen irgendein kleines Teil schickt, was 4,99 € maximal kostet, wenn Sie es mit der Post schicken und dafür aber 148 Euro haben will und dafür das Produkt billig macht. Das ist einfach Sauerei, sowas. Das Beispiel habe ich gesehen. Das ist also nicht erfunden jetzt, ja. Wobei hier diese Sachen, die kommen teilweise aus China oder sowas, denn warum die das machen, weiß ich nicht. Eventuell um Umsätze zu sparen, aber eBay hat ja reagiert und hat gesagt, wir rechnen jetzt alles zusammen, den Verkaufspreis und die Versandkosten und darauf wollen wir unsere Provision haben. Könnte sein, dass das jetzt endet. Genau wie diese 30 Minuten, die auch jetzt wieder zu Ende sind. Ich tue den Daumen nach oben, bedanke mich fürs Zuhören und sage Ihnen immer ein Bit übrig behalten und gucken Sie sich mal die Trutzbox an. Vielleicht können Sie sich sowas schenken lassen. Ich finde das Ding einfach gut. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.